Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 54. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh und heute feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum. Ein Jahr Mission Gesundheit. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Vor rund einem Jahr ging die allererste Folge online und seitdem erkunde ich mit euch Woche für Woche spannende Themen rund um unsere Gesundheit. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an euch. Ohne eure Unterstützung, die Nachrichten und das wertvolle Feedback wäre dieser Podcast nicht das, was er heute ist. Dass ihr meine Begeisterung für unsere Mission Gesundheit teilt, inspiriert mich jede Woche aufs Neue. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen dieser Mission, mit zahlreichen Interviews, Experten, Tipps, Tricks und Inspirationen, wie wir unser Wohlbefinden steigern können. Von kleinen Alltagsveränderungen bis hin zu neuen Perspektiven auf Fitness und Ernährung war für jeden etwas dabei. Aber unter all den Anregungen gibt es für mich drei Hacks, die besonders wichtig sind. Mission Gesundheit Must-Dos sozusagen.
Hadis Health Hacks.
Wenn du deine Gesundheit verbessern möchtest, brauchst du keine komplizierten Routinen. Diese drei grundlegenden Hacks können den Unterschied machen. Krafttraining. Ich bereue wenig im Leben, eigentlich nichts. Aber wenn ich etwas nochmal machen könnte, dann hätte ich gerne früher mit dem Krafttraining angefangen. Denn es ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu einem starken Körper. Regelmäßiges Krafttraining stärkt nicht nur deine Muskeln, sondern verbessert auch deine Knochengesundheit, erhöht deinen Stoffwechsel und unterstützt die allgemeine Leistungsfähigkeit. Schon 2 bis 3 Einheiten pro Woche reichen aus, um langfristig fitter und stärker zu werden. Ob mit dem eigenen Körpergewicht oder zusätzlichen Gewichten, jede Form von Widerstandstraining bringt Vorteile. Schlaf. Auch ein allseits bekanntes, aber unterschätztes Mittel, um unsere Gesundheit anzukurbeln. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist essentiell für deine Gesundheit. Während du schläfst, regeneriert sich dein Körper, repariert Zellen und baut Stress ab. Für die meisten Menschen sind 7 bis 9 Stunden pro Nacht ideal. Priorisiere eine feste Schlafenszeit und schaffe dir eine entspannte Abendroutine, um erholsam zu schlafen. Proteine. Sie sind die Bausteine deines Körpers. Eiweiß ist essentiell für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln, die Hormonproduktion und ein starkes Immunsystem. Achte darauf, in jeder Mahlzeit eine gute Proteinquelle einzubauen. Sei es durch Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte oder pflanzliche Alternativen wie Hülsenfrüchte und Tofu. Ich ernte dafür immer wieder erstaunte Gesichter. Aber ihr könnt problemlos bis zu 5 Eier am Tag essen. Aber nicht unbedingt jeden Tag. Kombiniert diese 3 Hacks und ihr werdet schnell spüren, wie sie sich gegenseitig ergänzen. Für einen fitteren, energiegeladenen und gesünderen Alltag. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, sondern auch um den Blick in die Zukunft zu richten. Und was könnte dazu besser passen als mein absolutes Lieblingsthema, Langlebigkeit? Wir sprechen heute mit einem neuen Blickwinkel über das Geheimnis eines langen und gesunden Lebens. Wie können wir alt werden, ohne alt zu sein? Welche Strategien, Gewohnheiten und Erkenntnisse helfen uns, ein energiegeladenes Leben zu führen? Und das bis ins hohe Alter. Das weiß mein Experte in dieser Woche.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Jan Hennigs. Jan Hennigs ist Arzt, Wissenschaftler und medizinischer Leiter bei YEARS. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Prävention. Dr. Hennigs und sein Team bei YEARS entwickeln maßgeschneiderte Präventionsstrategien, um Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und Risikofaktoren zu minimieren, bevor sie sich zu ernsten Erkrankungen entwickeln. Besonders fasziniert ihn die Alternsforschung. Er sieht in der Erforschung der molekularen Mechanismen des Alterns den Schlüssel, um altersbedingte Krankheiten zukünftig gezielter verhindern zu können. Mit innovativen Ansätzen verfolgt er ein klares Ziel. Ein längeres, gesünderes und vitales Leben für alle. Jan, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Du machst was ganz Spannendes und es nennt sich YEARS. Kannst du uns erklären, was YEARS genau macht und was dich dazu bewegt hat?
Gerne, na klar. Also bei YEARS versuchen wir zum einen Altern besser zu verstehen, altersbedingte Erkrankungen früher zu erkennen und insgesamt zu verhindern. Wir möchten gerne für unsere Patienten ein Frühwarnsystem für altersbedingte Erkrankungen aufbauen. Als Arzt, lange in der Klinik gearbeitet, über 15 Jahre, ist man immer darüber gestolpert, dass man eigentlich gerade in der Inneren, ich bin Internist und Pneumologe, zu spät kommt. Viele der Patienten, die wir sehen, gerade in der Uniklinik, kamen zu einem Zeitpunkt, wo wir im Grunde nicht mehr viel machen konnten. Einigen ging es wirklich in die Palliation, bei anderen war die Lungentransplantation der nächste Schritt. Und bei vielen dieser Patienten hätte man frühzeitig eingreifen können. Und das ist etwas, was unser Gesundheitssystem insgesamt, glaube ich, relativ gut auszeichnet. Wir sind sehr reaktiv und wir wollen präventiv, proaktiv werden. Und das ist das Ziel von YEARS. Das ist das, was wir vorhaben.
Und wer ist eure Zielgruppe?
Unsere Zielgruppe sind alle, von 8 bis 180, hätte ich beinahe gesagt.
Also Kinder mit eingeschlossen.
18, Entschuldigung, 18 bis 180. Nein, wir wollen im Moment keine Kinder behandeln. Wir können keine Kinder behandeln. Wir sind Internisten Internisten und Allgemeinmediziner von der Ausbildung, von unserem Schwerpunkt her. Genau. Aber eigentlich ist jeder, unsere Zielgruppe, jeder, der Interesse hat an seiner eigenen Gesundheit. Jeder, der seine Gesundheit in die eigene Hand nehmen möchte und der verstehen möchte, wo stehe ich und wie kann ich meine Gesundheit erhalten, tatsächlich.
Präventionsmedizin im weitesten Sinne, richtig?
Präventionsmedizin im erweiterten Sinne oder im weitesten Sinne mit einem besonderen Fokus auf evidenzbasierte Präventionsmedizin. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich noch besser vorantreiben müssen. Es gibt schon viele Möglichkeiten, tatsächlich Volkskrankheiten zu verhindern, die dann tatsächlich auch altersbedingte Erkrankungen sind. Wenn wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen denken, Diabetes, Leber-, Fettlebererkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, dann können wir die, insbesondere die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schon relativ gut verhindern, wenn wir die Risikofaktoren früh identifizieren. Die Hälfte dieser Erkrankungen können wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern. Von denen wissen wir die Risikofaktoren. Das bedeutet aber auch, dass wir für die andere Hälfte der Erkrankung die Risikofaktoren noch nicht ganz verstanden haben. Mhm. Also da ist ein weiterer Ansatz von uns, wo wir das eben verstehen möchten.
Ja, ich habe hier im Podcast schon gesagt und auch in meinem Buch, was auch Mission Gesundheit heißt, kleiner Werbeblock an dieser Stelle, beschrieben, wie ich in die USA geflogen bin, um mich auch komplett untersuchen zu lassen, weil die Tests, die ich dort bekommen habe, habe ich hier in Deutschland oder Europa nicht bekommen. Das interessiert mich natürlich, was genau bietet ihr an? Also wie sieht euer Programm aus?
Ja, also bei uns ist es so, dass man einen ganzen Tag bei uns in der Klinik verbringt. Wir haben angefangen, als wir das geplant haben, ich hole ein ganz bisschen aus, dass wir gesagt haben, okay, was sind so die wesentlichen Punkte, die uns in der Klinik, in den Unikliniken, wo wir herkommen, was sind die Erfahrungen, die, wo wir gesagt haben, was müssen wir verbessern? Das eine ist, hatte ich schon erwähnt, der frühe Ansatz, frühzeitig erkennen. Das andere ist tatsächlich, die Hauptbeschwerden waren Hotelbeschwerden. Also wir wollten den Patienten wirklich in den Fokus rücken. Das war eben ein ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen haben wir das so gemacht, haben jetzt eine Klinik gebaut, wo es sogenannte Suiten gibt. Also jeder Patient hat sein eigenes Zimmer, in dem er, wenn er morgens zu uns kommt und dann den ganzen Tag etwa 5 Stunden bei uns bleibt für diesen Check-up, dann auch verbringt. Und die meisten Untersuchungen werden dann, alles was geht, wird dann auch in diesem Zimmer durchgeführt. Nur für größere Untersuchungen, erwähne ich gleich, was das ist, werden die Patienten dann das Zimmer verlassen, Patientinnen und Patienten. Wir gucken uns alles an. Also wir versuchen wirklich von Kopf bis Fuß uns alles anzugucken. Wir machen Sehtests, wir machen Hörtests. Wir machen bald einen Geschmacks- und Geruchstest noch dazu. Wir machen Fotos vom Augenhintergrund, wo wir dann eine künstliche Intelligenz haben, die dann auf Risikofaktoren für die 3 größten altersbedingten Augenerkrankungen screent. Wir machen sorgfältige Ultraschalluntersuchungen der halsversorgenden Gefäße. Wir machen Herzultraschall. Wir machen Bauchultraschall, Schilddrüsenultraschall ist dabei. Wir testen die Beweglichkeit. Wir machen eine neurokognitive Testbatterie, eine relativ aufwendige, die eine Dreiviertelstunde geht, um tatsächlich auch schon kleine kognitive Einschränkungen früh zu erkennen. Wir machen eine komplette Bodyplate-Tomographie, das war mir als Lungenarzt besonders wichtig, komplette Lungenfunktionsprüfung, also tatsächlich nicht nur das kleine Pusten ins Handgerät, sondern alles inklusive Atemmuskelfunktionsprüfung, Diffusionskapazität, also wie ist der Gasaustausch. Und wir machen natürlich auch eine Spiroergometrie, das heißt also diesen Herz-Kreislauf-Lungenfunktionstest auf dem Rad ist das bei uns, wo man dann auch das VO2 Max bestimmen kann. Genau.
Und 5 Stunden dauert das Ganze?
Dauert etwa 5 Stunden, genau.
Gibt es was zu essen dazwischen?
Es gibt einen kleinen Snack. Das Gemeine ist, wir machen auch natürlich Laboruntersuchungen. Da muss man nüchtern für kommen, weil wir uns insbesondere auch den Blutzucker angucken. Natürlich die Fette gucken wir uns auch an. Und für diesen Blutzuckertest muss man dann, wie gesagt, nüchtern kommen. Mhm. Und nachdem der Test gelaufen ist, gibt es einen kleinen Snack bei uns natürlich. Weil kann ja auch keiner nüchtern dann aufs Rad und seine volle Leistung bringen. Das wäre gemein.
Wie sieht's aus mit anderen Vorsorgeuntersuchungen wie Darmspiegelung und so?
Genau. Darmspiegelung haben wir bei uns nicht im Programm. Wir würden aber, was wir machen, ist, wir empfehlen natürlich nach den gängigen Leitlinien, was man dann noch ergänzend machen sollte, ab einem bestimmten Alter, ganz klar. Wir gucken uns natürlich, was wir machen Hautkrebs-Screening. Unsere Ärzte schauen sich die Haut an. Wir machen bei entsprechenden Risikokonstellationen auch einen Bluttest. Wir haben auch im erweiterten Programm, was ich gerade dargestellt habe, ist unser Kernprogramm, das Core-Programm, das wir für alle Patienten, die zu uns kommen, anbieten. Wir haben auch ein erweitertes Programm. Da ist tatsächlich auch noch ein Liquid Biopsy dabei, wo wir uns anschauen, gibt es Hinweise auf zirkulierende Tumorzellen von 70 verschiedenen Tumoren. Und da ist auch zum Beispiel noch ein MRT dabei, das also ein Ganzkörper-MRT, das nicht ein typisches Ganzkörper-MRT ist, weil das ja durchaus wissenschaftlich nicht ganz einfach ist, da belastbare Aussagen zu treffen, sondern es ist eine mit einem Partner zusammen erstelltes MRT oder eine MRT-Sequenz, die eben eine Aneinanderreihung von normalen Sequenzen quasi ist. Ja. Alles, was geht, ein Primitivsetting, genau.
Es gibt ja kein besseres Verfahren, um strahlungsarm in den Kopf zu schauen. Von daher, also ich bin großer MRT-Fan.
Ja, ich auch. Also ich habe selber schon ein paar Mal gemacht, weil es ist spannend. Es ist, wenn es natürlich von nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt ist, extrem aufschlussreich und es gibt auch gute Bilder, die man sich angucken kann.
Das stimmt. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung oder von Leuten, mit denen ich über Prävention und Präventionsmedizin spreche, ist, das ist was für Wohlhabende. Das können sich nicht alle leisten. Jetzt muss ich natürlich fragen, was kostet das Ganze?
Lass mich kurz auf deinen ersten Punkt noch eingehen. Das ist ein Stück weit wahr. Das ist auch ein Problem. Wie gesagt, wir sind im Moment so von unserem System aus gebildet und fokussiert, dass wir reagieren. Es ist aber ja viel sinnvoller, auch angesichts der älter werdenden Bevölkerung und der finanziellen Belastungen, die wir im Gesundheitssystem haben, frühzeitig zu intervenieren. Und das ist unsere Mission tatsächlich. Unsere Vision ist, dass wir es schaffen, zu beweisen, dass das sinnvoll ist. Also wir machen zum einen, haben wir uns vorgenommen, Patienten zu versorgen und so einen präventiven Check-up zu machen. Zum anderen ist es so, dass wir aber die Daten, die wir gewinnen und nach Einwilligung der Patienten natürlich ganz klar, auch nutzen wollen, um Forschung zu machen, um eben auch zu zeigen, wo können wir frühzeitig wie intervenieren. Die Kosten, so wie das gestaltet haben, ist, dass die Kassen, also die privaten Kassen, muss man sagen, das in der Regel übernehmen, dieses Core-Paket.
Kannst du was zu einem Preispunkt sagen oder ist es so unterschiedlich, dass es keine allgemeine Aussage dazu gibt?
Wir haben also einen ungefähren Preispunkt, der allerdings natürlich, wie es in der Medizin ist, auch geringfügig abweichen kann. Der Preispunkt für das Core-Paket, das ist ja auch kein Geheimnis, steht auch auf der Homepage, das beträgt etwa 1300 Euro. Genau.
Ist schon ein stolzer Betrag, aber auch jetzt nicht irgendwie absurd hoch. Und von daher, wenn man es dann zumindest von einer privaten Kasse teilweise oder vollständig wieder zurückbekommt, durchaus ein sinnvolles Investment in die eigene Gesundheit.
Das denken wir auch, ja. Ja.
Wieso sind wir noch so rückständig, was Prävention angeht? Ja, also Herz-Kreislauf-Erkrankung ist ja quasi Todesursache Nummer 1. Und ich habe kürzlich gelesen, dass 53% vermeidbar wären durch eine entsprechende Prävention. Warum investieren wir nicht mehr in Prävention?
Das ist fast schon eine politische Frage in jedem Fall und fast schon eine philosophische Frage. Ich denke, das ist tatsächlich eine Entwicklung des Gesundheitssystems, dass sich da etwas vielleicht sogar verrannt hat von der Planung her. Denn wir wissen, dass nur etwa 1-3% der Ausgaben im Gesundheitssystem jetzt in die Prävention gehen. Das liegt auch daran, dass Kassen, insbesondere die gesetzlichen Kassen in diesem Fall, das gar nicht richtig erstattet bekommen, Präventivleistungen. Bisschen wird sich was ändern mit den neuen Gesetzen, die Lauterbach auf den Weg bringt, dass man tatsächlich da auch um eben gezielte Präventivleistungen anbieten zu können, auch Patienten, auch die Kassen selber ihre Patienten mal analysieren können. Das ist etwas Spannendes. Das ist auch was, wo wir uns gerne beteiligen würden. Aber ich glaube, es ist etwas, was wie so vieles im Gesundheitssystem gewachsen ist. Also da müssen wir ein Umdenken, wirklich so einen Paradigmenwechsel schaffen. Und da muss sich jemand hinstellen und sagen, guck, wir machen das jetzt mal, wir probieren das aus. gegen die Widerstände. Und das ist das, was wir bei Years tatsächlich versuchen.
Also ich habe verstanden, ihr bündelt verschiedene Vorsorgeuntersuchungen in einem Haus quasi, sodass sich der Mensch oder Patient nicht immer von A nach B nach und C bewegen muss. Was unterscheidet euch noch von anderen Angeboten?
Was unsere wichtigste Grundlage ist, dass wir gesagt haben, wir wollen absolut rein evidenzbasiert arbeiten. Wir haben gesagt, wir gucken uns an, welche Maßnahmen, welche Diagnostik wir anwenden. Das sind höchste Evidenzlevel 1 und 2. Es gibt ja verschiedene Evidenzgrade, 4 bis 5 Evidenzgrade, je nachdem, welche Klassifikation man sich anschaut. Wie gesagt, wir nehmen die höchsten beiden und das ist unser Standard. Das ist schon mal was, glaube ich, was nicht alle Präventivkliniken so anbieten. Dann ist es so, dass wir gesagt haben, wir fokussieren auf den Patienten. Das heißt, wir setzen den Patienten in den Mittelpunkt und er sitzt in seiner eigenen Suite, während er bei uns ist, so gut es geht. Und das Dritte ist, dass wir ein digitales Offering haben. Das heißt, eine weitere Herausforderung, die wir am Anfang hatten, wir haben von Anfang an gesagt, wir würden eigentlich gerne alles voll digital haben, haben das jetzt, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber auch da ist das Gesundheitssystem noch nicht reif gewesen und ist immer noch nicht ganz reif, das umzusetzen. Und das Dritte ist, dass wir eben das Ganze sehr, sehr angenehm machen wollen und uns als so ein bisschen als Guardian für Gesundheitsfragen in einem sehr verwirrenden Feld, muss man auch sagen,
ist so.
Sehen.
Ja, das stimmt. Du hattest anfangs gesagt, ihr wollt Altern besser verstehen. Wie sieht eure Altersforschung genau aus?
Wir haben einen 10-Jahres-Plan etabliert. Wir haben bei uns in der ersten Praxisklinik hier in Berlin tatsächlich auch ein Forschungslabor eingebaut. Das heißt, sofern Patienten einwilligen, alles komplett freiwillig natürlich, würden wir direkt vor Ort Bioproben, die sie uns spenden, Blut, Urin, Stuhl, Speichel, Zahntaschenabstriche und in Zukunft noch ein bisschen mehr, würden wir vor Ort verarbeiten, würden diese Proben dann in einer Biobank asservieren und würden dann, sobald wir eine kritische Schwelle überschritten haben, würden wir die durchmessen mit sogenannten Omics-Technologien. Mhm. Das sind ja also diese Gesamtheit der jeweiligen Systeme. Guckt man sich alle Eiweiße an, guckt man sich alle Stoffwechselprodukte an, also die Metabolomics zum Beispiel, guckt sich alle Gene an und versucht dann dadurch Signaturen bzw. verschiedene Muster zu erkennen, die frühzeitig auf bestimmte altersbedingte Erkrankungen hinweisen. Was wir bis dahin gemacht haben, ist, wir nehmen Daten, die zur Verfügung stehen, zum Beispiel aus der UK Biobank oder anderen großen Kohorten, und haben die hinsichtlich solcher Risikoklassifizierung schon analysiert. Da ist auch gerade ein Patentverfahren schon angeschoben. Deswegen kann ich noch nicht ganz so viel darüber erzählen, aber das sind so diese beiden Hauptsäulen.
Wie kriegt ihr das Ganze datenschutzkonform hin?
Ja, das ist ein großer Aufwand, den wir da gegangen sind. Und das ist auch tatsächlich eine große finanzielle Mühe gewesen, die wir gegangen sind, dass wir das wirklich alles mit DSGVO-konform über die Partner, die alles nur in Deutschland, mit Einwilligungen juristisch sauber und tatsächlich sicher, das ist das Allerwichtigste dabei, abbilden können. Ja.
Welchen Einfluss hat denn die Genetik auf das Altern und dann die entsprechende Folgeerkrankung?
Ja, die Frage ist gar nicht so ganz einfach zu erklären, aber es gab gerade diese Woche, ist publiziert worden, ein Paper, wo es insbesondere darum ging, zu gucken, Kalorienrestriktion, also Fasten oder jede Form von reduzierter Kalorienzufuhr, welchen Einfluss hat die bei verschiedenen Mäusen, muss man fairerweise sagen.
Genau, ich kenne die Mäuse-Experimente auch.
Genau, ne? Auf die Gesundheits- bzw. Lebensspanne. Meistens guckt man auf die Lebensspanne, was für uns gar nicht das Entscheidende ist, sondern es geht ja eher um die Gesundheitsspanne. Es geht ja darum, zunächst nicht möglichst lang zu leben, sondern möglichst lange gesund zu leben.
Genau.
Und da war ja diese Kalorienrestriktion ist ja eigentlich so als die wichtigste und schwerwiegendste Maßnahme gegen Altern bzw. für ein langes Leben angesehen worden. Da hat man gesehen, dass diese Kalorienrestriktion selber gar keinen so großen Einfluss hat, sondern die Gene etwa 20-25% Einfluss auf die Lebensspanne in den Tieren haben. Die Realität beim Menschen ist leider ein bisschen schwieriger. Es gibt immer noch kein richtiges, knackiges, lang Leben, lange gesund Leben Gen. Aber es gibt natürlich eine Anzahl von Genen, die klar mit bestimmten Erkrankungen assoziiert sind. Und diese Gene untersuchen wir auch bei uns. und mit einem genetischen Partner, also das ist in Deutschland so, da muss ein Humangenetiker solche Beratung machen, vorher, hinterher. Das heißt, das ist bei uns auch so natürlich. Da gucken wir uns diese bestimmten erblichen Krankheitsgene an. Aber das ist noch nicht so, dass man sagen kann, wir haben jetzt hier den Schlüssel, diese Gene sind's, und wenn du diese Variante in dem Gen hast, dann wirst du 180 gesund, ja, und wenn du die hast, dann stirbst du früh. Es gibt einen Einfluss, der ist größer als angenommen, aber bei Menschen noch nicht klar erkannt.
Naja, die Folgefrage, die sich dann anschließt, ist natürlich, gibt es die Wunderpille, die alles heilt? Ja? Und also die hat man ja nicht gefunden, aber es gibt zwei Medikamente, die immer wieder in der Longevity-Community diskutiert werden. Das eine, relativ harmlos, ist Metformin und das andere ist Rapamycin. Mhm. Wie stehst du dazu?
Also das sind beides, finde ich, spannende experimentelle Ansätze, die basieren auf der, also ich würde sagen, auf der einen großen Hypothese, dass es eine allgemeine Alterssignatur gibt. Mhm. Das erkennt man auch an den sogenannten Hallmarks of Aging. Das sind so 12 Eigenschaften, die spezifisch sind für das Altern. Die sind aber gar nicht so spezifisch, wenn man schaut. Mhm. Das ist nämlich genau die bisschen die Krux. Sind das jetzt, ist Altern, ist alles Altern, ist jede altersbedingte Erkrankung nur Alterung? Oder ist es einfach eine Überlappung aus verschiedenen Erkrankungen? Und dann ist das sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, den wir da sehen. Das ist noch unklar. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Medikamente werden in Tierversuchen sehr erfolgreich eingesetzt, um zum Beispiel Rapamycin, das imitiert eben diese Kalorienrestriktion, wenn man das mal ganz einfach runterbrechen mag. In Tierversuchen, eigentlich in allen Tieren, in die eingesetzt werden, sehr, sehr erfolgreich. Bei Menschen gibt es nach wirklich belastbarem wissenschaftlichen Standard noch keine klaren Daten. Es gibt viele Kollegen, die versuchen, Trials aufzusetzen. Denken wir zum Beispiel an Brad Stanfield, die das gerne untersuchen wollen. Das ist wichtig, das müssen wir verstehen. Ich weiß auch, dass viele Leute das nehmen, aber es gibt auch keine festen Regimes. Und das macht die ganze Sache schwierig. Mhm. Es ist spannend. Es ist auch etwas, was wir als eines der ersten Targets identifiziert haben für unsere N-of-One-Trial-Plattform, die wir entwickeln. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wunderbares Medikament, auch um N-of-One-Trial-Setting wirklich individuell zu testen.
Das musst du, glaube ich, mal erklären, was N-of-One bedeutet in dem Zusammenhang.
Mache ich gerne. Normalerweise gucken wir uns ja, gestalten wir klinische Studien so, dass man auf Populationsebene guckt, gibt es einen Effekt eines Medikaments oder nicht. Dann macht man das meistens so, dass man versteckt, verblindet nennt man das dann, ein Medikament gibt oder ein Placebo, also eine Pille, die aussieht wie das Medikament, aber keine spezifische Wirkung hat. Und das macht man eben mit vielen 100 bis 1000 Leuten, je nachdem, welche Erkrankung man sich anguckt, je nachdem, wie groß der erwartete Effekt ist. So macht man das klassischerweise. N of One bedeutet, dass man quasi selber eine Person, N of One ist also eine Person, macht das mit sich selbst. Das sieht also im Grunde dann so aus, dass man nicht weiß, weder der Arzt noch der Patient, kriegt man jetzt für 3 bis 4 Monate das Placebo oder dieses Medikament. Man misst am Anfang, man misst nach den 3 bis 4 Monaten, so dann wird wieder randomisiert, wieder Zufall, kriegt man Medikament oder nicht. Man misst wieder danach. Und idealerweise, wenn ich das mal leicht skizziere oder einfach skizziere, ist es so, die Phase, wo es das Placebo gibt, passiert nichts mit bestimmten Biomarkern oder Markern, die man sich anguckt, die entweder für bestimmte Erkrankungen spezifisch sind oder Alterungsersatzmarker sind, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen.
Ja, Methylierung und Telomerlänge.
Genau, oder so epigenetisches Alter oder biologisches Alter. Das ist auch ein Thema für sich, muss man fast sagen. Genau, und dann, wenn man das Medikament nimmt und wenn es wirkt, dann verändern sich diese Parameter günstig. Da aber weder Arzt noch Patient wissen, wann das der Fall ist, kann man das nur hinterher ermitteln und kann dann aber sagen, nachdem man das mehrere Male im Wechsel gemacht hat, was man auf das Medikament wirkt bei dir, in der Dosis wirkt es bei dir sogar. Man kann auch eine sogenannte Dosisfindung machen. Und deswegen ist das vielleicht für dich sogar sinnvoll, das zu nehmen.
Und das bietet ihr an?
Das bieten wir noch nicht an. Ah, okay. Aber da arbeiten wir dran.
Dann sag Bescheid, wenn es soweit ist.
Gerne.
Das ist natürlich spannend. Das ist natürlich sehr spannend. Jetzt, wir haben es ja schon angesprochen, vieles wird im Tierversuch und besonders bei Mäusen ja untersucht. Aber inwiefern sind denn diese Resultate auf den Menschen zu übertragen? Also wie gesagt, Rapamycin haben wir gerade eben besprochen. Metformin habe ich kürzlich eine Studie gelesen, glaube ich, in Cell an Primaten. Und das war überragend, das Ergebnis. Wie siehst du das? Wie schätzt du es ein?
Also das große Problem ist, Primaten sind, glaube ich, noch mal einen Schritt weiter tatsächlich als Nager-Modelle. Das große Problem ist, dass ich selber sehr viel mit Mäusen geforscht, gerade während meiner Zeit in Stanford. Und da muss ich sagen, war ich beteiligt an mindestens 3 Medikamenten, die Krankheit, die wir untersucht haben, den Lungenhochdruck, geheilt haben. Mhm. Bisher ist davon nichts in der Klinik angekommen.
Nee, leider nicht.
Denn der große Leitsatz war immer, Mice are not man. Das ist das Allerwichtigste. Es ist extrem schwierig, aus Tierversuchen auf den Menschen zu übertragen. Anderes Beispiel ist Dasatinib zum Beispiel. Das ist ein Medikament, das auch in der Longevity-Szene als ein mögliches Mittel gehandelt wird. Das ist so, dass für Lungenerkrankungen, Lungengefäßerkrankungen, wo wir das auch untersucht haben oder wo anderes untersucht haben, andere Kollegen, da ist das potenteste Mittel, diese aus einer bestimmten Gruppe der Tyrosinkinase-Hämmer, den Lungenhochdruck in Nagermodellen zu heilen. Mhm. Bei Menschen löst das Medikament Lungenhochdruck aus. Mhm. Und das ist genau die Krux. Und das kann man nur ermitteln, indem man sorgfältig, wissenschaftlich sauber schaut. Es gibt viele, viele Heilsversprechen aus Mäusen, viele, viele Analogien. Aber richtig solide Daten, das zu entsprechen, dass es funktioniert, die haben wir nicht. Mhm. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist auch, wie gesagt, eines unserer großen Ziele. Ja.
Was sind aus deiner Sicht die besten Dinge, die man tun kann, um seine Gesundheitsspanne zu verlängern?
Das ist sehr ernüchternd im Moment. Es gibt im Grunde 3 bis 4 Sachen, auf die man aufpassen muss. Ernährung, Lebensstil, ausreichend Sport, insbesondere Ausdauersport, aber auch Kraftsport. Mhm. Gerade um natürlich im zunehmenden Alter eben nicht in diese Frailty-Falle zu gehen, also gebrechlich zu werden. Schlaf, Mental Health.
Ja.
Das sind die 4 wichtigsten Faktoren.
Das sind große Themen.
Das sind Riesenthemen, aber die sind natürlich nicht so spannend, wie wenn man eine Wunderpille hätte. Ne?
Ja, stimmt.
Ja. Genau, das sind total wichtige Themen. Und es ist tatsächlich auch, da gibt es auch eine große Spanne. Ne? Mhm. Der eine, dem fehlt tatsächlich die Grundausdauer. Da kann man zum Beispiel anfangen. Und der sagt, ich pumpe wie verrückt, das ist gut, aber mir fehlt die Grundausdauer. Und wir wissen, dass auch die Grundausdauer gerade für Herz-Kreislauf-Erkrankung extrem wichtig ist. Mhm. Und solche Dinge, da erstmal anzufangen, die Leute zu sensibilisieren, den Leuten klarzumachen, guck mal, du stehst jetzt hier, da ist wirklich noch viel Luft nach oben, damit du lange gesund bleibst. Du fühlst dich jetzt gut, du kannst das super kompensieren, aber warte noch mal ab 5, 10 Jahre, dann trägst du da eine Schuld quasi mit dir mit, die du besser jetzt angehst. Mhm. Ich bin ein gutes Beispiel. Ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber ich habe auch, als ich rausgegangen bin aus der Uni, und mit dir es begonnen habe, angefangen, viele dieser Dinge bewusster umzusetzen und habe seitdem 20 Kilo Gewicht verloren. Und der Weg, dankeschön, der Weg geht weiter.
Ja, also ich habe eine ähnliche Geschichte, ist schon ein bisschen länger her, habe 15 Kilo verloren.
Mhm, super.
Das sieht man mir heute nicht an und niemand glaubt mir es, aber es ist wahr.
Ja, super.
Es ist wahr. Nimmst du Metformin oder Rapamycin? Jetzt muss ich aber nochmal zurückkommen.
Nein, mache ich nicht.
Okay, mache ich nicht. Dann lass uns ein anderes großes Thema besprechen. Welche Rolle hat KI und Big Data bei euch?
Das ist wirklich ein großes Thema. Mhm. Wir versuchen, also wir nutzen, wo es zugelassene Optionen gibt, KI als medizinische Hilfsmittel einzusetzen. Insbesondere, wie ich gesagt, bei der Augenhintergrundfotografie. Mhm. Da haben wir so ein Screening-System mit einem dänischen Partner, die dann eben schauen, zeigen eine diabetische Retinopathie, altersbedingte Makuladegeneration und Glaukom. Mhm. Das ist so der Check. Mit dann einem Zweitmeinungssystem über Augenärzte im Hintergrund. Wir haben eine KI-basierte Knowledge-Plattform entwickelt. Das heißt also, wir haben ein System, das automatisch das Netz scrapt, die neuesten Artikel zum Thema Healthspan, Longevity sammelt, rankt mit einem System, was wir dann da schnell nachschauen können, wie ist da die aktuelle Literatur. Das ist aber eben kein medizinisches Hilfsmittel, kein Medizinprodukt, sondern es ist wirklich nur so ein Research-Tool. Und wir nutzen natürlich für unsere Forschungsansätze, nutzen wir natürlich KI-bedingte Ansätze, klar.
Was können denn andere traditionelle medizinische Einrichtungen von euch lernen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, was wir in den großen traditionellen Einrichtungen etwas aus dem Auge verloren haben, ist tatsächlich der Patient. Mhm. Wir sind alle Ärzte geworden, weil wir Patienten helfen wollten. Nicht, weil wir Systeme lukrativ machen wollten oder rentabel machen wollten, sondern wir möchten Patienten helfen. Und ich glaube, das ist etwas, was bei uns ganz an oberster Stelle steht. Dann vielleicht, oder mir wichtig, dieser Wechsel von der Reaktion zur proaktiven Aktion, dass wir wirklich verhindern können. Ich denke, frühzeitiger gucken, die Patienten beraten, führen, ihnen helfen, den Patienten und den Menschen die Chance geben, ihre Gesundheit wirklich in die eigene Hand zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auch Menschen wirklich mehrere oder viele gesunde Jahre geben kann. Und im Krankenhaus sind wir halt immer sehr spät dran und gucken immer nur auf große Veränderungen. Ach, ist noch nicht schlimm, passt schon. Aber man muss ehrlicherweise auch da schon sagen, guck mal, die Veränderung ist auffällig vom letzten zu diesem Besuch. Da müssen wir eigentlich was machen. Und das müssen wir mindestens gut im Auge behalten und aufklären. Das sind so Dinge, die, glaube ich, klassische Medizin in Anführungszeichen. Ich muss aufpassen, weil ich bin von wirklich mit Herz und Seele als Arzt und Molekularbiologe Verfechter der streng wissenschaftlichen Medizin.
Absolut. Aber
das ist so ein bisschen Unterschied. Also wir machen, glaube ich, das auch, nur wir fangen anders an. Wir drehen es um. Wir sind proaktiv.
Wenn wir gemeinsam in die Zukunft schauen, wo siehst du unser Gesundheitssystem in 10 Jahren?
Die nächste große philosophische Frage, die du stellst. Ich denke, einfach weil es eine Notwendigkeit ist, dass wir gelernt haben werden, besser auf uns selber aufzupassen, besser unsere Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es auch geschafft haben, unseren Patienten oder dann vielleicht keinen Patienten, sondern Menschen, Interessierten, Gesundheitsinteressierten, die Möglichkeit auch zu geben, selber ihre Gesundheit besser in die Hand zu nehmen, besser zu verstehen, was passiert, einfache Hilfestellungen zu geben, sicherlich auch KI unterstützt, Riesenthema. Es wird uns ganz viel helfen in der Medizin. Ich habe überhaupt keine Angst vor KI in der Medizin, sondern ich sehe das als absolut eine Riesenchance, Unterstützungssysteme am Anfang und Entscheidungssysteme zu etablieren, die allen helfen werden. Und ich denke, da wird das Gesundheitssystem hingehen. Also mehr Eigenständigkeit, auch wahrscheinlich, weil die finanziellen Belastungen für die Gesellschaft sehr groß werden als Notwendigkeit, plus eben die Chance, die sich durch neue KI-Anwendungen und Werkzeuge ergeben.
Welche 3 Tipps möchtest du unseren Zuhörern jetzt zuletzt noch mitgeben?
hört auf euren Körper. Mhm. Und das bedeutet, nehmt euch Zeit für euch selbst, also selbst im turbulentesten Alltag, macht einen Termin für euch selbst. Nehmt euch eine Stunde Zeit für euch selbst, um wirklich den Fokus auf eure Gesundheit zu legen, dass ihr gesund bleibt, und versucht wirklich die einfachen Dinge, die es gibt, Ernährung, Sport, Mental Health, umzusetzen.
Jan, vielen Dank für den spannenden Austausch. Das ist wirklich ganz toll, was ihr mit Diaz macht. Ich wünsche euch viel Erfolg und dir weiterhin alles Gute auf deiner Reise.
Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte.
Die Fakten der Folge.
Wir haben von Jan erfahren, dass sie es darauf abzielt, altersbedingte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und präventiv anzugehen. Ihr Ziel ist es, nicht nur das Altern besser zu verstehen, sondern auch ein Frühwarnsystem aufzubauen, um Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerative Krankheiten zu verhindern. Durch moderne Diagnostik und Forschung wollen sie proaktive Gesundheitsvorsorge fördern. Das Ganze funktioniert dann so. Patienten verbringen einen Tag in der Klinik und erhalten in einer privaten Suite umfassende Untersuchungen, darunter Herzultraschall, Lungenfunktionstests, neurokognitive Tests und KI-gestützte Analysen etwa zur Augengesundheit. Dieses integrierte Modell kombiniert höchste evidenzbasierte Standards mit einem patientenzentrierten Ansatz. Gesundheitsprävention ist laut Jan der Schlüssel. Prävention rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Nicht zuletzt dank Unternehmen wie Years, die Menschen dafür sensibilisieren, sich frühzeitig um ihre Gesundheit zu kümmern. Also, nutzt die Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen, und checkt euren Gesundheitsstatus frühzeitig. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber halt, jetzt nicht abschalten, es kommt hier noch mein Random Reminder. Denkt daran, dass Langlebigkeit nicht nur eine Frage des Zufalls ist, sondern dass wir durch bewusstes Handeln, regelmäßige Prävention und gezielte Gesundheitsstrategien viel Einfluss darauf nehmen können. Jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen über die eigene Gesundheit zu erweitern, bringt uns einen Schritt näher an ein erfülltes Leben, das uns lange begleitet. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen.
und schreibt uns an podcast@ceramtech.de oder gerne auch an mich direkt bei LinkedIn. Was habt ihr für Fragen und was für Themen wollt ihr im zweiten Jahr von Mission Gesundheit hören? Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Trink ein Glas lauwarmes Wasser direkt nach dem Aufstehen. Nach dem Schlafen ist dein Körper eine lange Zeit ohne Flüssigkeitszufuhr gewesen. Auch wenn du dich nicht unbedingt durstig fühlst, kann dein Körper dehydriert sein. Nach dem Aufwachen ist das Trinken von Wasser daher der erste Schritt, um den Flüssigkeitshaushalt deines Körpers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mein Tipp hier: lauwarmes Wasser. Warum? Lauwarmes Wasser wird oft bevorzugt, weil es den Kreislauf und den Verdauungsprozess sanft anregt, ohne den Körper unnötig zu belasten. Es hat die richtige Temperatur, um vom Körper schnell aufgenommen zu werden, ohne zusätzliche Energie für das Erwärmen des Wassers zu benötigen. Über Nacht führt der Körper außerdem eine natürliche Entgiftung durch. Beim Trinken von Wasser am Morgen wird dieser Prozess unterstützt, da das Wasser hilft, die Abfallprodukte aus dem Körper zu spülen, die über die Nacht in der Leber und den Nieren verarbeitet wurden. Das kann auch das Risiko von Blasen- und Nierenproblemen verringern, indem es die Ausscheidung von Toxinen fördert. Es ist ideal, ca. 200 bis 300 ml Wasser direkt nach dem Aufstehen zu trinken. Diese Menge hilft dem Körper sanft zu rehydrieren und den Stoffwechsel anzukurbeln. Und noch ein letzter zusätzlicher Tipp. Du kannst das Wasser mit ein paar Tropfen frischen Zitronensaft anreichern, da Zitrone nicht nur den Geschmack verbessert, sondern auch eine basische Wirkung auf den Körper hat und den Entgiftungsprozess unterstützt. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Trink ein Glas lauwarmes Wasser direkt nach dem Aufstehen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.